Ihr Lieben, ich freue mich von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich bin noch richtig im Schuss, weil ich komme gerade vor einer Bibelwoche im Haus Frieden in Hagelberg. Dort habe ich am Samstag bis am Freitag eine Bibelwoche gemacht zum Thema die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und was hat das für uns für eine Bedeutung? Es war eine höchst intensive Woche. Wir hatten fast nonstop Seelsorge, aber es war gut. Und jetzt habe ich ein wenig Ruhe gehabt und jetzt bin ich wieder voll da. Voll im Schuss. Okay. Ich gebe diesen Applaus oben. Ich habe immer diese Tage habe ich etwas erlebt. Ich habe immer gesagt, Vater im Himmel, ich habe jetzt etwas vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob das, was ich vorbereitet habe, auf deinem Herzen ist. Da habe ich gesagt, Vater im Himmel, ich möchte nur eins. Ich möchte einfach sagen, was du auf dem Herzen hast. Und dann habe ich eine wunderschöne Predigt oder eine Andacht vorbereitet und dann hat der Geist Gottes gesagt, mach noch einen Umweg. Mach noch eine Zwischenlandung. Und das mache ich. Eben dieses Thema Wegweiser zum Glück. Ich möchte dich etwas fragen heute Morgen, aber ganz ehrlich, bist du glücklich? Ich möchte einmal, also wenn du sagst, du bist glücklich, dann streck mal die Hände hoch. Bist du glücklich? Ich hab's gesehen. Wisst ihr, es gibt ein Buch von Viktor Watzlawick, das ist ein Kommunikationsforscher, und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Da habe ich gemerkt, also zum Unglücklichsein brauche ich keine Leitung. Ist ein ganz spezieller Mann. Der Mann hat nämlich auch noch etwas anderes, ganz Gescheites gesagt. Er hat nämlich gesagt, man kann nicht kommunizieren. Versteht ihr, was ich meine? Man kann nicht kommunizieren. Also wenn ich mit jemandem rede und der macht so, dann denke ich, du komm mir nicht zu nahe. Also ich schaue ganz gut auf eure nonverbalen, nein, ich muss keine Angst haben. Ich möchte einen Artikel lesen, den ich gefunden habe. Etwas, das ich nicht gewusst habe. Es gibt eine Wissenschaft zum Glücklichsein. Wer hat das gewusst? Eine Wissenschaft zum Glücklichsein. Weißt du, was das heißt? Happyologie. Happyologie. Das ist die Wissenschaft zum Glücklichsein. Also Wissenschaftler haben all der Kuckuck erforscht, jetzt haben sie noch die Wissenschaft der Happyologie. Willst du das wissen? Gut, sie sagen nämlich, also die Wissenschaft vom Glück, zu ihren entscheidenden Grundsätzen gehören unter anderem die Aussagen, erhebe Glück zu deiner ersten Priorität. Urteile nicht und lass die Dinge laufen, sei dankbar. Und jetzt kommt ein ganz spannender Satz. Entscheide dich, glücklich zu sein. Aha. Wir ahnen, auf welch brüchigem Boden diese Art sich Glück bewegt. Dennoch zeigt sich auch hier, dass das Glück etwas mit unserer persönlichen Entscheidung zu tun hat. Der Psalmist weist uns darauf hin, dass echtes Glück nur in der Gemeinschaft mit Gott zu finden ist. Dieses Wort, man kann auch anders sagen, Makarios. Dieses griechische Wort Makarios hat eben diese Bedeutung von glücklich sein. Also das heißt, dass eine Person von Gott gesegnet und damit völlig zufriedengestellt und glücklich ist. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Makarios ist nie von unseren Umständen abhängig. Stell dir mal vor, Makarios wäre von unseren Umständen oder von unseren Gefühlen abhängig. Das wäre ganz, ganz schwierig. Makarios, ich bin Makarios, weil ich weiß, ich bin ein von Gott, dem höchsten Chef, dem höchsten, der das Universum erschaffen hat. Ich bin ein Kind Gottes. Das macht mich Makarios. Ich bin Makarios. Ich bin glücklich, weil ich ein Kind Gottes bin. Jetzt möchten wir uns einmal überlegen, was sagt uns Gottes Wort zu diesem Glücklichsein? Und da schlage ich mit euch gerade den Psalm 1 auf. Und ich möchte den einmal lesen, den ganzen Psalm, Psalm 1. Das ist noch mein treuer Begleiter. Mit dem Alter kommt alles so zwischendurch. Jemand hat einmal gesagt, er sei in einem knackigen Alter. Heute Morgen hat das ein 30-jähriger Prediger gesagt, habe ich, Menschenskind. Weißt du, knackig, oder? Überall knackt's. Wenn du aufstehst, knackt's. Darum bin ich in einem knackigen Alter. Okay, also jetzt. Ja, wisst ihr, wir dürfen im Gottesdienst auch lachen. Habt ihr das gewusst? Lachen ist erlaubt. Übrigens, Lachen ist gesund. Und das ist einer unserer Leitlinien in unserer Beziehung. Wir lachen viel miteinander. Wir lachen natürlich einander nicht aus. Wir lachen einander an, aber wir lachen viel miteinander. Okay. Glücklich. Oder eine andere Übersetzung sagt hier, beneidenswert glücklich. Der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt oder sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Zuerst einmal dieser erste Vers. Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Das ist mir in den Sinn gekommen und ich habe mir Gedanken gemacht, mit welchen Menschen habe ich Gemeinschaft? Ist mir so wichtig geworden. Weißt, es gibt Menschen, die bauen unser Leben auf. Es gibt Menschen, die, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich sie habe, dass wir miteinander einen Weg gehen können. Aber es gibt Menschen, eben auch andere Menschen, die ziehen mich von Gott weg. Und darum ist es immer wieder so gut, dass wir uns überlegen, was für Freunde habe ich. Habe ich Menschen, die mich aufbauen, die mich ermutigen? Oder habe ich Menschen, die mich immer runterziehen? Für mich ist es so wichtig geworden, ich möchte mit Menschen Gemeinschaft haben, die nicht spotten über das Heilige. Mit diesen Menschen möchte ich Gemeinschaft haben und mit diesen Menschen möchte ich leben. Manchmal, gerade in der Arbeit, auf der Arbeitsstelle, kommst du manchmal nicht davon, dass du mit Menschen zusammenarbeitest. Ich habe, als ich noch arbeitete, habe ich in einer Lokomotivfabrik gearbeitet, im Ersatzteillager. Da habe ich einen Italiener, der war sagenhaft. Ich arbeitete 8 Stunden und der hat 8 Stunden geflucht. Außer wenn er gegessen hat, dann hat er nicht geflucht. Außer der Landjäger war hart. Immer geflucht, immer geflucht. Ich habe gedacht, soll ich was sagen? Habe ich gesagt, nein, ich sage jetzt nicht, ich bete für den. Das ging eine Weile und einmal saßen wir da beim Vesper, also beim Znüni. Und nachher schaute er mich an, wie aus der Kugel geschossen, warum fluchst du eigentlich nicht? Wow, das war eine Herausforderung. Warum fluchst du eigentlich nicht? Habe ich gesagt, weil Beten mehr nützt als Fluchen. Manchmal können wir das nicht verhindern, aber es geht darum, dass wir wirklich mit solchen Menschen zusammen sind, die uns ermutigen, die uns aufstellen. Das ist so wichtig. Jetzt kommt der Vers 2, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Vers. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt Tag und Nacht. Sinnen, nachdenken, Tag und Nacht. Und wisst ihr, ich war ja längere Zeit, wohnte ich auf dem Land, in einer ganz kleinen Gemeinde mit etwa 600 Einwohnern und 7 Miststöcken. Und da habe ich etwas gesehen. Wenn ich bei einer Kuhweide vorbeilaufe, da machen die Kühe immer, habt ihr das schon mal gesehen? Sie fressen Gras und dann eine Stunde. Wie sagt man dem? Wiederkäuen. Ja, das sollen wir tun. Wir sollen das Wort wiederkäuen, wie eine Kuh. Also wiederkäuen. Oder Martin Buber, der ganz berühmte jüdische Philosoph, Religionsphilosoph, hat gesagt, murmeln, über das Gesetz murmeln. Ich habe mir angewohnt, wenn ich alleine bin, lese ich die Bibel laut. Warum? Ich muss mich hören. Weil dann ist weniger die Gefahr, dass ich mich ablenken lasse. Ich muss mich hören und darum lese ich die Bibel laut. Ich möchte das einmal euch zeigen im Alten Testament von einem Mann mit Namen Josua. Der Josua war ja der Diener von Mose und als Mose dann gestorben war in der Wüste, hat Gott gesagt, jetzt Josua, kommst du und du führst dieses Volk ins verheißene Land. Könnt ihr euch einmal vorstellen, was Josua gedacht hatte? Er hat 40 Jahre dieses Volk erlebt. Wisst ihr, was sie sehr gut konnten? Motzen. Das kennst du nicht. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie gemotzt, oder? Mullen und Knullen, motzen. Immer wieder ist der Mose schuld. Warum hast du uns aus der Wüste geführt, dass wir hier verhungern und so weiter? Wären wir lieber in Ägypten geblieben, dort hatten wir Fleischtöpfe und Knoblauch. Aber sie hatten vergessen, dass sie in der Gefangenschaft waren. Sie hatten sich gesehnt nach Knoblauch. Also ich sehne mich nicht nach Knoblauch. Nein. Und jetzt kommt Gott und ermutigt Josua. Und er sagt, Josua 1, möchte ich einmal lesen, die Verse 1 bis 7. Nein, bis 9. Josua 1, 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, zum Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Und dann eine Verheißung. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Das ist Eretz Israel. Das sind die Grenzen. Israel hat nur einen Bruchteil dieser Grenze bis jetzt. Aber das sind die Grenzen Israels. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wie froh bin ich für diesen Vers. Dass Gott zu mir sagt, Otto, ich gebe dich nicht auf. Wow. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich mich selber aufgegeben habe. Aber Gott sagt, nein, ich gebe dich nicht auf. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk, das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben ihren Vätern geschworen habe. Dann noch einmal, nur sei recht mutig und stark, dass du darauf achtest, nach dem Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht, genau das gleiche Wort im Psalm 1, darüber nachsinnen, nachdenken, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das nehme ich jetzt für mich. Otto, ich bin mit dir auf dem ganzen Weg. Und Gott sagt zu dir, ich bin mit dir auf deinem ganzen Lebensweg. Ich gebe dich nicht auf, ich verlasse dich nicht. Jetzt kommt diese herrliche Verheißung im Vers 3. Wer eben diese Lust am Gesetz hat und nachdenkt, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, denn alles, was er tut, gelingt. Der ist wie ein Baum. Ich habe einmal ein paar Bibelstellen herausgesucht, wo es darum geht, dass wir gepflanzt sein sollen am Wasser. Und da steht zum Beispiel Jeremia Kapitel 17, die Verse 7 und 8. Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Leben und Fruchtbarkeit, wenn wir am Wasser gepflanzt sind, wenn wir unseren Wurzeln zum Bach ausstrecken, unsere Wurzeln ganz tief graben am Bach, dann sind wir gewurzelt und dann dürfen wir, auch wenn einmal eine Zeit der Dürre kommt, auch wissen, auch dann ist Gott bei uns. Er lässt uns nicht allein. Psalm 92 möchte ich lesen und das gefällt mir besonders. Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Der Gerechte wird sprossen wie eine Zeder auf dem Libanon, wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und jetzt kommt eine wunderbare Verheißung, noch im greisen Alter. Also ich fühle mich noch nicht so als greis. Also ich bin jetzt im Moment ein AHV-Teenager. Das ist noch nicht greis. Aber ich werde, so der Herr will und ich noch lebe, werde ich auch mal einen Greis. Und was steht von diesem Greisen? Noch im greisen Alter gedeihen sie und sie sind saftvoll und grün. Wow! Halleluja! Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wisst ihr, ich habe so eine enorm tiefe Freude, das Wort Gottes zu verkündigen. Seit 46 Jahren grabe ich im Wort Gottes und ich staune immer. Und ich habe mal gedacht, wenn der Herr Gnade schenkt und ich vielleicht 100 Jahre alt werde, vielleicht kommt der Herr vorher. Ich habe keine Ahnung, aber dann habe ich nicht ein Jota verstanden. Wisst ihr, ich habe nicht das Problem für das, was ich nicht verstanden habe. Ich habe das Problem für das, was ich verstanden habe und es sollte umsetzen. Frag nicht, oh, das habe ich nicht verstanden. Hör mal, du hast genug verstanden. Dein ganzes Leben, das musst du umsetzen. Aber ich freue mich immer wieder. Ich mache immer neue Entdeckungen vom Wort Gottes. Und das ist so gewaltig. Ich kann euch etwas sagen, das haut mich manchmal einfach um. Wenn ich wieder so einen Schatz hebe. Eieieiei. Ich möchte jetzt noch Psalm 91 lesen. Die Verse 1 und 2, nämlich die Frage, wie kann ich Frucht bringen? Wie kann ich Frucht bringen? Psalm 91 ist die Antwort, indem ich in seiner Gegenwart bleibe. Das ist so wichtig. Psalm 91, Vers 1 und 2. Wer im Schutz, oder man kann auch hier übersetzen, wer im Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also wohnen unter dem Schutz und Schatten des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen bleiben und dann sage ich zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Das ist ein ganz ermutigender Psalm. Ich sage zum Herrn unter diesem Schutzdach, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue, auf den ich mein ganzes Vertrauen, meinen ganzen Glauben, meine ganze Existenz auf diesen Vater im Himmel setze, der mich unendlich liebt. Ihr Lieben, weißt du, wie sehr du geliebt wirst? Jesus hat gesagt, wie mein Vater mich liebt, so liebe ich auch euch. Das kann ich fast nicht verstehen. Aber es steht in der Bibel, Jesus sagt das, so wie mein Vater. Und wie hat Gott Vater seinen Sohn geliebt? Unendlich. Und genauso macht das Jesus bei uns. Das ist schön. Habe ich diese Liebe verdient? Nee, habe ich nicht. Es ist Geschenk. Gnade ist Geschenk. Gnade haben wir uns nicht verdient. Ich mag mich erinnern, ich arbeitete einmal in einer Buchhandlung, da ist ein wunderbares Buch von Otto Stockmeier, vielleicht kennen die Älteren noch diesen Autoren, der hat 600 Seiten, ein Buch von 600 Seiten geschrieben über die Gnade. Und dann habe ich von der Buchhandlung ein Antwort-Kuvert bekommen mit der Aufschrift: Die Gnade Gottes ist vergriffen. Also das Buch, die Gnade Gottes ist vergriffen. Ich habe gedacht, Halleluja. Weißt du, dann denke ich, oh nein, Moment mal, meine Gnade, die ist nicht vergriffen. Und da ist mir das, wisst ihr, das Wort Gnade. Ich glaube, wir haben das Wort Gnade nicht begriffen. Sonst würden wir nicht immer wieder versuchen, irgendetwas noch zu tun. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben hier ein Schweißtuch da oben. Oh, jetzt muss ich noch. Okay. Und dann plötzlich heißt es einmal, ich habe mal diesen herrlichen Spruch gehört, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Nein, es ist so wunderbar, mit Jesus zu gehen. Und jetzt möchte ich eine ganz wichtige Frage heute Abend stellen. Zu diesem Thema, wie kann ich Frucht bringen? Jetzt pass mal auf. Meine Seele muss geankert sein. Ich möchte euch das lesen. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Hebräer 6, 18 bis 20. Da lesen wir, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und jetzt schreibt dieser Schreiber, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Dieses Wort, geankert sein in meiner Seele, ist mir so wichtig geworden. Weißt du, meine Seele war nicht immer geankert. Meine Seele war manchmal in einem unglaublichen Chaos. Und da drin habe ich gemerkt, habe ich keine Ordnung. Wisst ihr? Wenn die Seele mich bestimmt, dann habe ich da drin in meinem Herzen keine Ordnung. Jetzt möchte ich euch etwas fragen. Wir haben in der Heiligen Schrift ein Wort. Jetzt möchte ich mal schauen, ob ihr gute Bibelkenner seid. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott. Seid ihr sicher? Das steht nicht in der Bibel. Das ist eure Bibelübersetzung. Soll ich euch sagen, was in der Bibel steht? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ihr könnt nachlesen, von Unordnung steht nicht. Ha, das habt ihr, ich habe euch erwischt. Ich versuche immer wieder so ein wenig, euch zu erwischen. Nein, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das bedeutet, wenn du Frieden hast in deinem Herzen, ist da drin das in Ordnung. Wisst ihr? Wir müssen aufpassen, dass unsere Seele geankert ist. Wir müssen viele, viele Menschen, ich habe das in der Seelsorge in dieser letzten Woche gesehen, viele Menschen haben ein unglaubliches Chaos in ihrem Herzen. Ihre Seele ist nicht geankert, sie wuschelt irgendwo dazwischen durch. Mir gefällt dieses Wort, weißt, geankert. Ich freue mich auf die Entrückung, du auch, aber ich bin immer noch am Boden. Ich bin nicht 10 Meter hoch, schon zwischen Himmel und Erde. Ich bin noch da und ich weiß, was es heißt, hier auf dieser Erde zu sein. Und ich weiß, was es heißt, wenn meine Seele Anker gefasst hat. Ja, wo? Der Hebräerbriefschreiber sagt, im Heiligtum, in dem Inneren des Vorhangs, da, wo Jesus Christus hineingegangen ist, als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, da fing der Vorhang entriss von oben bis unten. Versteht ihr? Warum? Der Weg ins Allerheiligste war frei. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, deine Seele muss geankert sein. Und dann merke ich, wenn meine Seele geankert ist, dann habe ich Frieden. Dann wuschle ich nicht immer hin und her. Mir ist dieser Friede so wichtig geworden. Und noch zum letzten Punkt. Das Wort Gottes muss verwurzelt sein in deinem Leben. Das ist ein unglaubliches, wichtiges Fundament. Weißt du, der Feind versucht uns immer wieder Lügen aufzutischen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Er versucht dir immer wieder Dinge zu sagen, die nicht stimmen. Manchmal sagt der Feind, weißt du, bist eine arme Seele, jetzt bist du ganz allein. Und Jesus ist auch nicht mehr bei dir. Dann sage ich, ja, ich bin ein armer Kerl. Ja, dann soll ich dieser Lüge glauben? Ist das eine Lüge? Jetzt bist du ganz allein. Hey, ist das eine Lüge? Ja, ich sage Jesus, ich sage dem Feind, hey, du kennst die Bibel nicht, gell? Es steht geschrieben, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist die Wahrheit. Und wir öffnen unsere Ohren der Lüge. Wir müssen die Wahrheit erkennen. Und Gottes Wort sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Zwei Fragen ganz zum Schluss, wo du auch dich ein wenig überlegen kannst. Bist du verwurzelt im Wort Gottes? Ich habe gar nichts gegen die Losung. Das ist gut, aber ihr Lieben, ich kann mit der Losung nicht leben. Das genügt mir nicht. Ich kann nicht einfach zwei Verse lesen, jetzt habe ich genug gelesen für heute. Nein, ich muss die Bibel erfassen, auch im Zusammenhang. Und darum mache ich solche Seminare. Aus dem Grund, ich möchte den Menschen wieder neu eine Leidenschaft wecken für die Bibel. Und es ist so wunderbar, wisst ihr, wenn Gottes Kinder so miteinander unterwegs sind. Ich möchte eine 5-Minuten-Geschichte euch erzählen, was wir in Lörrach erlebt haben. Das war unglaublich. Wir waren da eine fröhliche Gruppe von Christen, waren mit dem Zug nach Lörrach und dort in die Buchhandlung und haben die Buchhandlung ausgeplündert. Dann wir haben sehr viele DVDs und Bücher gekauft und dann gingen wir in einen Café. Saßen wir im Café, eine Runde fröhlicher Gotteskinder, da kommt die Serviertochter, hat die Bestellung aufgenommen und beim Abräumen passierte ihr, hat sie den Löffel fallen gelassen und mir so haarscharf da vorbei, also ein kleiner Dessertlöffel, weißt du. Und eine Frau ist nicht auf den Kopf gefallen und sagt dieser Serviertochter, Sie, jetzt haben Sie fast unseren Prediger erschlagen. Und wir haben gelacht. Und danach hat diese Frau dann ihr ein Traktat gegeben vom Herrn der Heuchelbach Verlag und hat ihnen noch einen schönen Tag gewünscht. Und ich habe noch nie so gelacht, schallend gelacht. Ich habe dann der Serviertochter gesagt, kaufen Sie morgen das Bild, die Bildzeitung. Dort steht nämlich, Serviertochter erschlägt Prediger mit einem Löffel. Und ich kann euch sagen, und wisst ihr, was schön ist? Wohl denn Gottes Kinder, die auch mal lachen können. Das ganze Kaffee da war voll und wir haben gelacht. Wir haben das so schön gehabt mit dieser Ski. Und da habe ich ihnen noch zum Schluss gesagt, also ich weiß nicht mehr, ob ich in dieses Kaffee komme. Ich frage dann zuerst, ob sie Urlaub haben oder nicht. Aber weißt du, es ist so schön, wenn Gottes Kinder unterwegs sind. Wisst ihr, der Nietzsche hat einmal gesagt, wenn ich an die Erlösung glauben sollte, dann sollten die Gotteskinder ein wenig erlöster aussehen. Ich bin erlöst. Nein, okay. So, es ist wirklich schön, mit Gott unterwegs zu sein. Bist zwar manchmal immer in Schwierigkeiten, aber das macht nichts. Schwierigkeiten machen uns stark. Und es gibt eine Festigkeit, es gibt eine Wurzel. Und diese Wurzel ist so wichtig. Ich möchte noch danken. Treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diesen herrlichen Psalm. Ja, Vater im Himmel, wir dürfen Makarios sein. Wir dürfen Makarios sein, nicht weil die Umstände immer perfekt sind, aber weil wir wissen, wir sind Geschöpfe, deine Geschöpfe, vom höchsten Herrn des Universums geschaffen und geliebt. Und das erfüllt mein Herz mit einer tiefen Freude, aber auch mit einer Demut. Danke von ganzem Herzen, dass du entschlossen bist, uns zu lieben. Ich preise dich, ich lobe dich, ich will dich anbeten und ich will dich heute Abend in deine Mitte stellen. Dir gebührt alle Ehre, alle Ruhm, Preis und Dank und Anbetung. Halleluja. Amen. Wir stehen noch auf und wollen noch den Segen empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Bis bald wieder einmal. Ja. Kommen wir gut heim und Gottes sagen.